Virtuos, virtuell.
Der DKB-Podcast zur virtuellen Kunst.
Da sind wir wieder im neuen Jahr. Hallo Tina.
Hallo Tanja, grüß dich.
Und wir starten das neue Jahr mit einem Rückblick. Macht man ja ziemlich häufig. Wir schließen uns dem an. Wir blicken aber nicht auf das Jahr jetzt zurück, das will auch gar keiner, sondern auf ein vergleichsweise langes Leben in der VR-Kunst beziehungsweise in der digitalen Kunst. Vergleichsweise deshalb, weil die VR-Kunst noch gar nicht so alt ist. Tina, wie viele Jahre verbringst du mit der VR-Kunst schon?
Also mit der VR-Kunst verbringe ich jetzt ungefähr 6 Jahre. Da habe ich die ersten Arbeiten gesehen und 2016 ja zum ersten Mal ausgestellt, nämlich die Arbeit von Philipp Hausmeier, der ja der Mitbegründer von Radiance auch ist. Und ja, digitale Kunst ist schon länger in meinem Leben, seit 2010, seit der Gründung von Peer to Space.
Und unser Gast arbeitet mit der digitalen Kunst noch einiges länger, seit den 90ern. Tina, stell doch mal unseren Gast vor.
Ja, heute ist Sabine Himmelsbach bei uns zu Gast. Sie ist seit 2012 Direktorin am HEC, am Haus der elektronischen Künste Basel. Sie hat Kunstgeschichte in München studiert, arbeitete für verschiedene Galerien in München und Wien, bis sie die Projektleiterin für Ausstellungen und begleitende Symposium beim Steirischen Herbstfestival in Graz wurde. 1999 übernahm sie die Ausstellungsleitung am ZKM, Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Du weißt ja, in der zweiten Folge hatten wir die Livia Nolasco-Rojas bereits zu Gast vom ZKM. Mhm. Und anschließend leitete Sabine dann von 2005 bis 2011 das Edith-Russ-Haus für Medienkunst in Oldenburg, bis sie eben 2012 das HEC übernahm und zu der international renommierten Institution aufbaute, die das HEC heute ist. Und Sabine war natürlich auch Jurymitglied beim VR-Kunstpreis. Hallo Sabine!
Hallo Tina, hallo Tanja. Freut mich, in dieser Runde dabei sein zu können.
Hallo Sabine, schön, dass du dabei bist. Ihr habt wahrscheinlich mehrere Gemeinsamkeiten, unabhängig von der VR-Kunst. Eine Gemeinsamkeit, die ihr beide habt, wie Tina, hast auch du, Sabine, Kunstgeschichte in München studiert. Jetzt hat mir Tina schon mal erzählt, sie hatte während ihres Studiums jetzt nicht so wirklich Berührungspunkte mit der digitalen Kunst, geschweige denn VR-Kunst. War das bei dir anders? Hattest du da im Studium irgendwelche Berührungspunkte?
Nein, das war definitiv genauso wie bei Tina. Auch bei mir kam in der Kunstgeschichte die digitale Kunst nicht wirklich vor. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man konnte schon froh sein, etwas über die zeitgenössische Kunst zu erfahren. Also der Blick war damals schon sehr auf die Historie, also nach rückwärts gerichtet. Und ich hatte das Glück, ich habe damals bei Uwe M. Schnede studiert, der ja später dann Direktor der Hamburger Kunsthalle wurde und die Hamburger Kunsthalle bis 2006 geleitet hat. Und er hat damals Seminare über die Kunst der 80er Jahre gehalten, also Anfang der 90er Jahre. Da war man schon recht nah an der zeitgenössischen Kunst dran. Ich habe das sehr geschätzt. Wir waren damals dann auch mit ihm in der Akademie bei Kunsthändlern, bei Galeristen. Und das war wirklich etwas Besonderes. Und es hat mich auch immer erstaunt, also das Institut für Kunstgeschichte und die Akademie der Künste sind ja nur einen Block entfernt in München, aber es gab nicht viel Austausch. Und hier sozusagen anzusetzen und eben die Studierenden auch anzuhalten, das zu begleiten oder was eben Zeitgenossenschaft in der Kunst heute irgendwie meint, das habe ich irgendwie im Studium sehr geschätzt. Aber zur Medienkunst kam ich tatsächlich dann eher über meine privaten Interessen. Ich habe damals sehr viel gelesen zum Thema Film und Video, also außerhalb des Curriculums, oder? Das hatte einfach, weil es mich interessiert hat. Und ich konnte es im Studium auch gar nicht unbedingt anwenden und hatte nach dem Studium tatsächlich auch mal kurz in der Medienbranche gearbeitet, bei der Kirch Media Group.
Ja, echt?
Ja, ja. Und habe dann aber festgestellt, dass das nichts für mich ist. Oder zumindest, dass die Filmbranche nichts für mich ist, weil ich da sozusagen nicht kreativ tätig sein konnte. Und wenn man dann wirklich sozusagen Dinge dokumentiert, die laufen, das war nicht mein Weg. Oder ich wollte sozusagen schon auch gestaltend irgendwie tätig sein. Bin dann wieder zurückgekommen zur Kunst. und habe aber dann ja tatsächlich doch dieses private Interesse für Film und Medien und die Kunst zusammenbringen können, was sehr schön ist.
Unter anderem, Tina hat es schon erwähnt, als Ausstellungsleiterin beim ZKM in Karlsruhe. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie kamst du dahin generell und auch warum hat es dich dahin gezogen?
Ja, das hat ein bisschen eine Vorgeschichte. Ich habe eben, Tina hat das schon bei der Einführung erwähnt, ich habe zuerst für Galerien gearbeitet in München und in Wien. Das war auch sehr wichtig, oder? Da lernt man natürlich sehr viel auch für das Handwerk oder was dann wirklich im Ausstellungswesen auch sehr wichtig ist, die ganzen praktischen Dinge. Und bin dann von Wien aus nach Graz gegangen, eben an den Steirischen Herbst. Auch das eigentlich, wie das der Zufall manchmal so will. Ich dachte eigentlich, ich wäre da mal so einen Sommer und habe dann aber gleich eine Festanstellung angeboten bekommen, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Und habe dann war als Produzentin quasi in zwei Ausstellungen involviert, die jeweils Peter Weibel, bekannt als Theoretiker, Künstler, aber auch Kurator, die er dort verantwortet hat. Das war einmal Inklusion, Exklusion, Kunst und Globalisierung und 1998 dann Kunst und Medien, was sehr, sehr spannend war. Und er wurde eben 98 dann auch als Direktor ans ZKM berufen und hatte mich gefragt, ob ich mitkommen mag. Und die Chance habe ich natürlich dann genutzt und bin mit ihm dann ans ZKM nach Karlsruhe und muss sagen, das war dann die Schnittstelle, wo beides dann zusammenkam, wo ich dann auch über Jahre tätig war, auch ein großes Netzwerk aufbauen konnte und eben die private Passion und Leidenschaft eben mit der beruflichen Tätigkeit dann zusammenfiel.
Ja.
Glückliche Fügung, sage ich mal.
Ja, schöner Moment und können nicht alle Leute von ihrem Leben behaupten, so eine glückliche Fügung da zu haben. So in den 90ern ging es ja dann auch mit der VR-Kunst so in Deutschland los und am ZKM, ja, ich sage jetzt mal, wurde da Pionierarbeit geleistet. Wie hast du das dann so miterlebt, die Anfänge der VR-Kunst?
Das war natürlich auch schon ein großes Thema, oder? Für mich ist die Geschichte tatsächlich länger. Ich würde mal sagen, 20 Jahre begleitet mich die VR-Kunst schon. Und ich habe natürlich noch diese unheimlich aufwendigen Installationen erlebt, wo man dann einen großen Rucksack auf den Rücken aufgeschnallt bekommen hat. Und es hat quasi schon eine Viertelstunde gedauert, bis man sozusagen alles irgendwie anhatte. Also es war sehr, sehr aufwendig, oder? Und deshalb auch nicht so erfolgreich, weil das einfach irgendwie ja, zu viel Technologie, zu viel teure Technologie auch war, um es sozusagen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Aber es war tatsächlich schon so, deshalb mit 2017 hatte ich ja Tina eingeladen, die Ausstellung Die ungerahmte Welt am Heck zu kuratieren, die damals wirklich eine der ersten VR-Ausstellungen in Europa war, wo man eben VR im Kunstkontext auch gezeigt hat. Und eben war unser wichtiger Anspruch damals auch, nicht nur eine Ausstellung zu machen, bei der 8 Brillen von der Decke abhängen beispielsweise, sondern auch es wirklich ein physisches Erlebnis für das Publikum gab im Ausstellungsraum. Oder warum macht das Sinn, das auch sozusagen als Ausstellung zu realisieren? Aber um den Bogen nochmal zu schließen, das war damals sozusagen für viele neu und die Ausstellung auch erfolgreich. Ich glaube, sie ist immer noch bei den Top 3 Ausstellungen, was die Besucherzahlen am Heck betrifft.
Super, das
Da
freut
haben wir
mich.
wirklich den Moment erwischt, wo es natürlich auch in aller Munde war und alle auch diese Brillen ausprobieren wollten. Heute ist das ja, kennt man das schon, oder? Es kommt immer noch gut an, aber es ist doch, war damals eine ganz andere Situation. Aber für mich war es wirklich so, okay, mal schauen. Oder man hat quasi schon diese Wellenbewegungen irgendwie zweimal erlebt, wo VR gehypt wurde und dann ging es doch nicht weiter. Ich denke, jetzt ist es schon der Moment, dass VR bleiben wird. Aber sozusagen dieser Hype-Cycle, wie wir ihn 17 erlebt haben, das hat sich ja auch schon, jetzt ist es, finde ich, schon ein bisschen eins der Medien, oder die wichtig bleiben. Wir haben fast in jeder Ausstellung mittlerweile eine VR-Arbeit dabei. Das gehört einfach wirklich zum Portfolio, was Künstler heute nutzen und tun.
Du hast von dem Rucksack vorhin gesprochen. Ich kenne die Cave, das habe ich auch schon gelernt. Sehr aufwendig, sehr teuer in der Installation. Was wurde mit dem Rucksack gemacht?
Nein, der Rucksack war einfach da, um die ganze Technik, oder was heute eben sozusagen in der Brille integriert ist, war sozusagen damals wie so ein kleiner Computer, den man sich halt umschnallen musste. Und ich erinnere mich eben, ich weiß das Jahr nicht mehr, aber eben es war vor circa 20 Jahren, war ich eben bei Charles Davis in Montreal und sie gehört ja zu den Pionierinnen der VR-Kunst, weil sie hat eben auch mit diesem Biofeedback gearbeitet, oder? Wo meine Reise durch ihre digitale Welt eben gesteuert war von meinem Herzschlag, von meinen, ja, wie sozusagen, wie entspannt oder aufgeregt ich eben bin, hat sozusagen auch diese Welt beeinflusst. Und das muss ich sagen, war ein ganz besonderes Erlebnis. Ich hatte sie kennenlernen wollen, habe ihr eben geschrieben und war dann bei ihr im Studio und man konnte sich dann auch so reinlegen in so ein Gestänge, um dann sozusagen wie durch diese Welt eben floaten zu können.
So spannend, das ist so toll, dass du diese Arbeit gesehen hast. Welche war das denn? Osmose oder Ephemer? Weißt du das noch?
Beide haben wir
Beide hast
angeschaut.
du.
Also es sind ja genau Osmose und Ephemer, das sind eben die Arbeiten, mit denen sie ganz berühmt auch wurde. Und ja, es ist schon, muss sagen, es war schon besonders, oder ich kannte Bilder, aber sozusagen wirklich eintauchen zu können in diese Arbeiten ist eben etwas ganz anderes, als sich ein Video im Netz anzuschauen oder eben nur Fotos davon zu kennen.
War das die erste VR-Arbeit, die du gesehen hast damals? Oder hast du schon vorher andere gesehen? Weißt du das noch?
Das muss ich mal überlegen. Ich glaube, es ist wirklich, also es ist jedenfalls das eindrücklichste
Ja.
Ereignis, was ich so erinnere.
Hm.
Ich habe natürlich
Ja.
am ZKM schon auch vielleicht eher auch so die Cave-Situationen, eher immersive Arbeiten im weitesten Sinne, aber VR, glaube ich, war wirklich Charles Davis.
Jetzt hast du gerade gesagt, Sabine, als du die Arbeit beschrieben hast, dass das schon anders ist, VR. Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was ist das, was dich da so dran fasziniert?
Gut, das ist natürlich einfach dieses Mittendrin-Sein, oder? Dass es eben diese Betrachterebene, du schaust auf etwas nicht mehr gibt, sondern man ist ja sozusagen mitten im Kunstwerk drin. Und eben wie bei Charles Davis eben, dass es sozusagen eben auch meine Körperreaktionen, auch das, was ich sehe, eben beeinflusst. Das ist ja sozusagen mit Biofeedback eben auch nochmal etwas ganz Besonderes. Und ich erinnere mich jetzt auch zurück eben an die ungerahmte Welt. Ich hatte es schon gesagt, 2017 war nochmal eben am Peak des Hype-Cycle mit VR und das war einfach ganz toll zu erleben. Ich war oft in der Ausstellung, habe auch Führungen gegeben und dann Menschen zu sehen, die die Brille das erste Mal aufgesetzt haben und dann wirklich so
Super.
aufgeschrien haben, oder? Weil sie so überrascht waren, in dieser Welt zu sein. Das erlebt man heute eigentlich nicht mehr und das war wirklich ganz toll. Das war eben nicht nur für ein junges Publikum, sondern es sind sehr viele Ältere gekommen, also Großeltern zum Beispiel mit ihren Enkeln, oder? Und die dann halt auch erleben wollten, was sie sehen, was die Kinder jetzt umtreibt und so. Also das war ganz toll.
Ja.
Eine schöne Erinnerung.
Ja, das stimmt. Die teile ich auch. Das fand ich auch wirklich großartig. Du hast gerade gemeint, dass ihr seitdem eigentlich in jeder Ausstellung auch eine VR-Arbeit dabei habt oder in fast jeder. Ihr seid jetzt ja natürlich auch ein Haus für elektronische Künste und da ist es vielleicht auch normaler. Wie siehst du das denn zum Beispiel bei anderen großen Häusern oder Museen, die vielleicht nicht spezialisiert sind auf Medienkunst oder digitale Kunst? Hast du das Gefühl, dass die auch offener geworden sind, VR-Kunst zu integrieren oder digitale Kunst zu integrieren in ihre Ausstellungen?
Also ich denke schon, also dass es sich ja als Standard jetzt auch durchsetzt. Also man jetzt ein Beispiel eben bei der Art Basel. 2020 hat sie nicht stattgefunden, aber 2019 gab es eben auch gleich mehrere VR-Arbeiten, die gezeigt wurden. Also auch von Künstlern, die jetzt eingeladen wurden, eben mal mit VR zu arbeiten. Und ich denke mir, da ist ein großes Interesse da, eben auch mit bekannten Künstlern, denen auch sozusagen einen neuen Zugang hier zu schaffen.
Ja, sehr gut.
Ich gehe mal in deiner Biografie sozusagen einen Schritt weiter. Nach dem ZKM warst du 6 Jahre Leiterin des Edith-Russ-Haus für Medienkunst in Oldenburg. Erstens stelle ich mir doch das auch eine Umgebungsveränderung generell vor von Karlsruhe nach Oldenburg. Zum einen finde ich interessant, wie du das wahrgenommen hast. Und dann stelle ich mir vor, dass das Arbeiten dann vielleicht doch auch ganz anders ist. Wie war so dieser Umschwung?
Ja, das war natürlich so gesehen fast ein ungewöhnlicher Schritt, oder? Von so einem großen Haus wie das ZKM mit großen Budgets, die ich damals auch irgendwie handeln musste, an eine doch eher kleine, bescheidene Institution nach Norddeutschland zu gehen mit diesem spezifischen Fokus. Angetrieben hat es mich, dass mein Fokus eigentlich war, meine Ideen, meine Konzepte umsetzen zu wollen. Und am ZKM war ich ja Leiterin der Ausstellungsabteilung. Habe zwar auch meine eigenen Projekte realisiert, war aber auch quasi zuständig für die Großprojekte, beispielsweise zwei große Ausstellungen mit Bruno Latour, dem französischen Philosophen, realisieren dürfen. Und es war sozusagen immer geteilt oder meine eigenen Konzepte und eben dann sozusagen das Produzieren von großen Ausstellungen. Und das war tatsächlich so mit dem Ankommen in Oldenburg. Ich musste sehr viele Drittmittel einwerben, um überhaupt handlungsfähig zu sein. Also es ist ein Haus, was wirklich wenig Etat hat, aber das ist dann glücklicherweise ganz gut gelungen. Und unabhängig davon hatte ich aber unglaubliche Freiheiten. Also ich konnte, wenn ich das Geld dafür besorgt habe, konnte ich quasi machen, was ich wollte. Und das habe ich sehr geschätzt. Also diese künstlerische oder kuratorische Freiheit. Was auch sehr spannend war, das Edith-Russ-Haus für Medienkunst. Es gibt dort ein Stipendiatenprogramm und ein Gästehaus, für das wir zuständig waren. Und dieser intensive Austausch mit Künstlern, einfach auch mal länger zusammenzuarbeiten, weil sie vor Ort neue Projekte entwickeln und realisieren, das war natürlich auch schön, sozusagen diese Art der intensiveren Auseinandersetzung mit Künstlern pflegen zu können in der Zeit. Ich bin auch mit vielen der Künstler heute noch gut befreundet. Viele haben mich auch über die Jahre begleitet in meinem Programm, auch hier in Basel. Und es ist eben sehr schön, irgendwie da auf diese Geschichte auch zurückblicken zu können.
Wie lange gab es das Edith-Russ-Haus eigentlich schon, seit du da angefangen hast? Und ja, es ist wirklich ja, so in so einer Region, wo man so ein Haus eben so wenig erwartet. Wie haben denn die Menschen da reagiert auf das Programm dort?
Also das war schon eher schwierig, muss man sagen. Also das, ja, das hat sich schon manchmal so angefühlt, als wäre das Edith-Russ-Haus ein UFO, was in dieser Stadt irgendwie gelandet ist. Und es gibt natürlich auch die Schwierigkeit, irgendwie gerade 50 Kilometer entfernt ist Bremen. Und Oldenburg ist halt die Kleinstadt neben Bremen, aber das Bremer Publikum dann zu motivieren, nach Oldenburg zu kommen, war schwierig. Aber was dann ganz gut gelungen ist und was jetzt auch mein Nachfolger irgendwie weiter pflegt, ist ein intensiver Austausch mit der Universität in Oldenburg, um eben sozusagen Studierende da auch nah ans Haus zu bringen und in die Programme einzubinden.
Naja.
Aber es haben, ich erinnere mich schon, dass ich auch viele E-Mails immer bekommen habe von Freunden, die dann geschrieben haben, ach, die Programme, das klingt alles so toll, aber es ist halt so weit weg oder so abgelegen da in Oldenburg.
Dabei ist Oldenburg an sich ganz niedlich eigentlich.
Nein,
Niedlich,
nein,
sage
nicht.
ich jetzt so.
Ja. Ist eine schöne Stadt, absolut. Und aber ja, es ist tatsächlich auch von der Anbindung her. Das ist der Unterschied jetzt auch zu Basel, oder? Es fühlt sich an, Basel ist wie im Zentrum Europas und ist natürlich auch extrem gut angebunden, Zug und verkehrstechnisch auch vom Flughafen her. Und also hier gibt es auch ein großes internationales Publikum, was die Programme wahrnimmt. Nicht zuletzt natürlich auch, weil einmal im Jahr die wichtigste Kunstmesse der Welt hier in Basel stattfindet.
Wir sprechen gleich noch über Basel. Ich will noch mal kurz in Oldenburg bleiben. Du hast ja gesagt, du warst in der komfortablen Situation, dass du da auch machen konntest, was du wolltest. Inwiefern hast du denn da auch deine Leidenschaft für die VR-Kunst umsetzen können und wie wurde das angenommen?
In Oldenburg bin ich jetzt gar nicht sicher, dass wir wirklich VR-Kunst gezeigt haben. Es ging eher sozusagen auch um immersive Strategien in der Kunst, oder? Mir war es dort auch sehr wichtig, auch weil es schwierig war, oder das haben wir schon angesprochen, mit der Kunst auch in den öffentlichen Raum zu gehen. Und ein ganz spannendes Projekt, eben nicht VR im Sinne von Sehen, aber sozusagen binaurales Hören als etwas, was einen auch in eine komplett andere Welt bringen kann. Da erinnere ich mich, haben wir einen ganz tollen Soundwalk realisiert mit Terry Rüb, der vom Edith-Russ-Haus in den Botanischen Garten geführt hat. Und das war unglaublich. Also binaurales Aufnahmen sind wirklich so, der Das Gehirn kann nicht unterscheiden. Wenn ich dann höre über die Kopfhörer, dass ein Auto vorbeifährt, dann dreht man sich automatisch um, weil man denkt, da muss doch dieses Auto irgendwo sein.
So wie
Genau.
Dolby Surround Sound
Ja,
quasi.
genau. Genau. Und sie hat das ganz geschickt gemacht, indem sie eben auch kulturelle Artefakte und Musik und Text und alles Mögliche da reingebunden hat. Und sie war eben eine der Stipendiatinnen, von denen ich sprach. Und hatte zum Beispiel dann die Winnetou-Filme entdeckt als etwas, was sehr typisch ist sozusagen, was sie überhaupt nicht kannte als Amerikanerin und hat sozusagen ihre kulturelle Aneignung deutscher Kultur sozusagen da in diesen Soundwalk mit reingebracht. Also ich fand es irgendwie großartig, das zu
Super.
erleben.
Über 8 Jahren, seit 2012 leitest du jetzt das Hack in Basel. Das ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch kurz zuvor erst gegründet worden. Also wie Tina auch schon gesagt hat, du hast es aufgebaut. Kann man sagen, dass dich so generell das Neue, Unbekannte reizt?
Ja, also neue Aufgaben reizen mich auf alle Fälle. An dieser Stelle hat mich gereizt und das erlebt man ja nun auch nicht oft in der Karriere, dass das möglich ist. Ich bin nicht Gründungsdirektorin, also das HEC ist quasi als Institution 2011 gegründet worden. Die hat aber eine Geschichte, es ist quasi der Zusammenschluss von einer kleinen Institution, die hieß Plugin Forum für neue Medien und dem Shift Festival, was es mehrere Jahre hier gab und eben auch mit diesem Fokus auf Medienkunst. Aber die Idee war eben ein neues Haus zu gründen mit einem Jahresprogramm und eben auch an einen neuen Ort zu gehen, der hier erst entwickelt wurde, eben dieses Dreispitzareal, ein ehemaliges Zollfreilager. Und ich habe hier so die letzten Jahre urbane Transformation hautnah erleben dürfen. Wirklich von einem, ja, es war hier einfach eine Industriebrache, die über 30 Jahre lang auch mit einem Stacheldrahtzaun abgetrennt war, weil es ja quasi nicht Schweizer Territorium war, wo hier Güter zwischengelagert wurden. Und jetzt hier etwas ganz Neues entsteht und das war unheimlich spannend. Und ich eben in diesem Rahmen auch den Bauprozess für das Haus der elektronischen Künste mitbegleiten durfte. Das war eine unglaubliche Herausforderung, muss ich sagen, weil all diese technischen Entscheidungen, die man treffen muss, denen musste ich mich ja auch irgendwie zum ersten Mal irgendwie stellen. Aber gleichwohl ist es natürlich super spannend, das mitgestalten zu können. Und da hat es mir auch geholfen, mich eben auf mein Netzwerk dann, auf dieses Netzwerk zurückgreifen zu können. So habe ich beispielsweise den damaligen Cheftechniker des ZKM, Martin Heberle, mit in diese Baurunden eingeladen als externen Experten oder auch unterstützt hat mich auch der Leiter des elektronischen Studios Basel für die Ausgestaltung unseres Veranstaltungsraums. Und das war tatsächlich sehr hilfreich und wichtig, dass Sie dabei waren, weil das natürlich doch ganz spezifische Anforderungen sind, die so ein Haus hat. Auch, dass man zum Beispiel eine gute Klangqualität hat in den Räumen und vieles mehr. Und ja, bisher. Klopf, klopf, klopf. Ist das, hat es sich ganz gut bewährt.
Was kommt als nächstes im Hack? Kannst du mal uns so eine kleine Preview geben, worauf sich die VR-Kunstfans freuen können? Oder überhaupt digitale Kunstfans?
Ja, also wir werden sicher wieder VR-Arbeiten auch in den kommenden Ausstellungen dabei haben. Wie ich schon gesagt habe, das ist eigentlich jetzt ein, ohne dass man es wirklich so danach suchen muss, ist es einfach irgendwie immer dabei. Nein, die erste Ausstellung, die wir jetzt eröffnen im neuen Jahr, heißt Shaping the Invisible World und sie beschäftigt sich mit dem Thema Kartografie und digitalem Mapping. Und so ist es beispielsweise so, es geht um diese Frage, oder früher war es irgendwie die Staatsmacht, die Karten erstellen hat lassen, die dann irgendwie gültig waren. Heute sind das die großen Internetkonzerne, oder? Wir schauen ja mehr, was uns Google Maps sagt, als auch noch irgendeine Karte von Falk zu kaufen, oder? Und was bedeutet das? Und was gibt es sozusagen aber auch für Hacking-Strategien? Zum Beispiel eben in Berlin, es war ja ein ganz tolles Projekt von Simon Weckert und sein Hack, wo er mit diesem Handwagen durch die Straßen von Berlin gelaufen ist, in dem 100 Handys lagen. Und er hat dadurch bei Google Maps ein Verkehrsmeldungen ausgelöst, dass es dort in diesen Straßen einen Stau gab, oder? Den
Ach,
gab es natürlich gar nicht.
ja.
Und das ist sozusagen so ein Thema dieser Aufstellung, eben dieses Shaping the Invisible World aufzuzeigen oder wo Künstler auch über diese Hacking-Strategien hier mal aufzeigen, was sich eigentlich verändert hat in unserer Wahrnehmung von Raum und Territorium. Danach gibt es eine Ausstellung, die Preisträgerinnen der Pax Art Awards. Das sind Preise für Schweizer Medienkunst. Und da zeigen wir Studer Vandenberg. Monika Studer und Christoph Vandenberg sind Pioniere der Medienkunst in der Schweiz. Sie haben sich auch Mitte der 90er Jahre schon mit Netzkunst beschäftigt, als das auch ganz neu war. Und auch sie arbeiten viel mit Virtual Reality. Und dann die beiden Upcoming Young Artists, Maria Gutter und Simon Nikil. Danach freue ich mich auch sehr darauf, eine Ausstellung mit dem Titel Radical Gaming. Die wird kuratiert von Boris Magrini. Ja, eben dieser ganze Themenkomplex, also Game-Welten haben ja schon längst sozusagen diese kulturelle Hoheit übernommen, sind sozusagen prägender als Fernsehen für eine junge Generation. Und dieser neuen Ästhetiken wollen wir uns da auch widmen. Und im Herbst zeigen wir eine Ausstellung mit einem belgischen Künstler, Emmanuel van der Auweira. Seeing is Revealing ist unser Arbeitstitel und er macht sehr spannende Arbeiten, wo es eben auch um Wahrnehmungsfragen geht und auch um die technische Konstruiertheit von Bildern. Ein Beispiel, er greift tatsächlich in die Bildgebungssysteme ein und hat beispielsweise bei Flatscreens eine Schicht, einen Filter entfernt, sodass man eigentlich nichts mehr sieht. Und dann bringt er diesen Filter sozusagen über Glasplatten, wo er diese Polarisationsebene wieder einbaut, in den Raum. Und man muss sozusagen seinen Blickwinkel finden, um über das Glas gespiegelt dann quasi die Inhalte wie als negativ wahrnehmen zu können.
Auch sehr cool.
Genau.
Das ist ja auch physikalisch total raffiniert,
Ja,
ne?
ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr eigenständiges Œuvre, habe ich bei sonst noch niemandem gesehen. Er nennt sie auch Videoskulpturen.
Ach ja.
Logischerweise, weil sozusagen die Raumwahrnehmung da auch mit dazukommt, ist eine sehr spannende Position. Und auch, das ist mir auch immer wichtig, oder dass wir Ausstellungen realisieren, die zu aktuellen Fragestellungen Inhalte liefern. Oder wir hatten jetzt im letzten Jahr eine Ausstellung, die hieß Real Feelings, Emotionen und Technologie, wo es auch um diesen Einsatz von Gesichtserkennungssoftware geht, also sozusagen diese letzte Hürde, kann man fast sagen, wo wir sagen, Emotionen sind eigentlich das, was uns von den Maschinen unterscheidet, aber auch diese Grenze scheint sich aufzulösen, wenn jetzt sozusagen KI-Systeme lernen, unsere Emotionen zu lesen. Und so geht es eben bei Emmanuel van de Auweira auch um Politisches, oder? Arbeitet auch mit sehr viel Material aus dem Internet oder aus den Social-Media-Kanälen, um zu sagen, mediale Ereignisse, wie werden die auch beispielsweise wahrgenommen über das Material, was heute sozusagen von meinungsbildenden Gruppen verbreitet wird, oder? Ganz zentrale Frage, finde ich.
Super
Ja, super
spannend.
spannend.
Ich hoffe halt, dass man wieder in diesem Jahr jetzt wieder häufiger
Ja.
reisen kann und das wieder einfacher sein wird und man diese Ausstellungen auch wird sehen können. Aber
Ja.
wir haben auch angefangen, jetzt eben pandemiebedingt, und das finde ich auch einen guten Schritt, also dass wir hybride Programme auch anbieten und eigentlich seit Mai 2020 auch immer Online-Vernissagen machen und Instagram-Tours und Instagram-Artist-Talks, um einfach auch einem globalen Publikum Zugang zu unseren Themen zu ermöglichen, auch wenn man eben nicht reisen kann.
Wenn du dein bisheriges Leben, Arbeitsleben mit der VR-Kunst beschreibst in einem Wort, es hart in einem
Kannst du
Wort,
nicht
kannst auch
einen
zwei
Satz?
Worte nehmen.
Ja, es ist schon schwierig, so das ein Wort, aber muss sagen, ganz spontan würde ich sagen, überraschend. Das ist das, was mir an diesem Job am meisten Spaß macht, dass ich mir nicht hätte träumen können, mit wie vielen unterschiedlichen Dingen ich mich immer wieder neu durch die Kunst beschäftigen muss. Sei es technischer Art oder auch inhaltlicher Art, und das hat eine hohe Qualität. Also da immer wieder so, wow, okay, hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt mal schauen muss, wie man das und das mit realisieren kann oder wie man Wasser und Elektronik zusammenbringen kann. Natürlich bin nicht ich die Einzige. Das ist ja auch das Spannende. Ich bin gespannt, was du sagst, Tina,
Ja.
an dem Kuratieren von Medienkunst, dass man eigentlich immer mit einer Gruppe von Menschen zu tun hat. Die Künstler, aber auch die Techniker, die mitarbeiten. Es geht einfach auch irgendwie um ein Vernetzen, um ein Zusammenbringen von unterschiedlichen Expertisen und das macht auch großen Spaß.
Ja, es macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, wie du sagst, es ist wirklich immer überraschend, weil man ständig was Neues lernt. Als wir 2017 die Ausstellung zusammen gemacht haben am Heck, keiner hatte das vorher gemacht, die ganzen Techniker. Für alle war das ein neues Medium. Wir mussten alle gucken, wie man das installiert. Und dann gibt es so viele technische Detailfragen auch, die man natürlich klären muss, um die Sachen ans Laufen zu kriegen. Das ist einfach super spannend und das macht so viel Spaß, dass, ja, selber zu lernen und dann auch als Kuratorin oder in meinem Fall jetzt, die ich auch mit verschiedenen Institutionen zusammenarbeite, das dann auch weiterzutragen, auch in andere Institutionen und Häuser. Nachdem ich die Ausstellung im Heck gemacht habe, habe ich Ausstellungen in Washington, Barcelona, New York gemacht, VR-Ausstellungen und ja, alles, was ich gelernt habe, konnte ich natürlich auch weitertragen, weiter kommunizieren und das ist auch wirklich das Schöne an unserem Job.
Und ich kann mir vorstellen, man muss ja auch unter anderem technisch auf Zack und auf dem neuesten Stand sein, wenn sich's immer weiterentwickelt. Na, Sabine, du hast noch vom Rucksack gesprochen. Jetzt ist es ein Headset. Vielleicht wird das ja in den nächsten Jahren auch noch mal kleiner und dann wird es aus dem Headset irgendwie eine Brille oder noch irgendwann ein Anzug oder irgendwie so, ne? Oder ein Chip. Man kriegt einfach nur so
Also
einen Chip.
davon bin ich absolut überzeugt. Ich erinnere mich wirklich, als ich am ZKM in Karlsruhe angefangen habe, das war 1999, da hatten wir eben noch Silicon Graphics Maschinen, die einen ganzen kleinen Raum eingenommen haben. Und wahrscheinlich kann ein so ein Smartphone, was wir heute alle haben, genauso viel wie eben 1999 diese Maschine konnte. Und das ist schon unglaublich zu sehen, wie radikal dieser technologische Wandel irgendwie voranschreitet.
Ja.
Und man sieht das natürlich auch, also vielleicht noch eine Bemerkung, oder?
Ja.
In den 1990er Jahren gab es quasi, wenn ich jetzt das so verkürzt sagen darf, den Begriff Medienkünstler. Und es waren eben Künstler, die genau das gemacht haben, weil es auch sehr komplex war, mit diesen komplizierten, oft sehr teuren Technologien zu arbeiten. Ich erlebe es eigentlich so, dass eine junge Generation, also Studierende von Kunsthochschulen, die würden das gar nicht mehr so trennen. Die machen mal eine Arbeit mit VR, dann machen sie etwas ganz anderes, dann arbeiten sie installativ oder die Technologie ist viel zugänglicher geworden
Ja.
und gehört jetzt einfach sozusagen zur künstlerischen Palette.
Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du ansprichst, was auch generell die digitale Kunst betrifft. Früher war das so
Genau.
getrennte Welten, digitale Kunst, zeitgenössische Kunst und so weiter. Das waren unterschiedliche Welten und das spiegelt sich ja auch heute noch in der Struktur wider, dass es eben extra Häuser für digitale Kunst gibt, wie das ZKM zum Beispiel und das Heck. Aber
Genau.
generell ist in den letzten Jahren sind alle Medien viel mehr zusammengewachsen. Wie Sabine sagt, die Künstler machen da eine VR-Arbeit, da dann mal ein Gemälde oder verbinden das in verschiedenen, ja, installativen Arbeiten miteinander. Und das ist das, was auch die letzten Jahre kennzeichnet in der Kunst, dass die auch digitale Kunst und VR-Kunst viel näher an das, ich sage jetzt mal, allgemeine Kunstgeschehen heranwachsen. Ja.
Genau. Und gleichwohl glaube ich, dass es wichtig ist, Institutionen wie jetzt das Heck beispielsweise zu haben oder diese Spezialisierung zu haben. Und da komme ich jetzt zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Wir sind ja von der Kunstgeschichte ausgegangen. Und ich glaube,
Richtig.
es ist einfach ganz wichtig, diese Kunst auch in der Kunstgeschichte zu verorten und hier sozusagen diese historische Perspektive einbringen zu können. Und das leisten die Häuser, die hier auf eine Tradition zurückblicken können.
Ja, und auch das Know-how haben.
Und
Genau.
das Know-how haben,
Das ist sehr
genau.
wichtig. Ja, sehe ich auch so.
Ein Arbeitsleben oder ein Leben mit der
Ja.
digitalen Kunst, mit der VR-Kunst. Sabine Himmelsbach hat uns ihr Leben präsentiert. Vielen Dank dafür, Sabine.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Sabine.
Ja, danke auch dir, Tina, Tanja.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war echt sehr, sehr schön mit Sabine und ich bin selber auch so beeindruckt von ihrer Karriere. ja, sie ist auf jeden Fall ein großes Vorbild für mich auch. Deswegen war es sehr schön, dass sie heute zu Gast war. Und ja, das, was ich am beeindruckendsten fand, auch einfach zu sagen, ich mache das, was ich will und das sind die Ausstellungen, die ich machen will. Und deswegen gehe ich diese Schritte, die ich gehe. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für mich, weil das mache ich am Ende ja als freie Kuratorin auch eben so. Und das ist schön zu sehen, dass man das auch eben an Institutionen auch so erreichen kann. Generell fand ich es wichtig, wirklich, was wir zum Schluss gesagt haben, auch jetzt nochmal zu sagen, dass die unterschiedlichen Medien auch mehr zusammenwachsen. Also dass digitale Kunst, VR-Kunst, auch Malereiinstallationen auch viel mehr nebeneinander stehen können als vielleicht, naja, vor einigen Jahrzehnten noch. Hast du denn ein Highlight von dieser Folge, Tanja?
Grundsätzlich ist es für mich immer ein Highlight, wenn ich in die Biografie von Menschen reinschauen darf, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde, wie unterschiedlich Menschen ihr Leben gestalten. Und in Sabines Fall finde ich sehr beeindruckend, wie straight das auf eine gewisse Art und Weise ist und sie so einem Thema treu geblieben ist und gleichzeitig so viel verschiedene Sachen gemacht hat. Und ich fand es sehr beeindruckend, wie sie die Werke beschrieben hat. Den Rucksack kriege ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr aus dem Kopf raus. Das ist ein Bild, was sich festgesetzt hat. Und auch die Installation von dem Künstler, der mit dem Sound gearbeitet hat. Also, dass ich das Gefühl habe, das Auto fährt hinter mir vorbei. Und ich kann es mir vorstellen und gleichzeitig frage ich mich, ob meine Vorstellung richtig ist. Diese physikalische Ereignis, sage ich mal, den Filter von einem Bildschirm auf eine Glasplatte und durch die Spiegelung kann ich dann quasi das Negativ des Bildes sehen. Finde ich total abgefahren und hat jetzt auch wieder mein Spektrum erweitert. Spektrum zum Thema digitale Kunst.
Sehr gut. Ja, Tanja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir normalerweise den Gast unserer nächsten Folge ankündigen würden.
Ja, aber es ist ja zwar ein neues Jahr, aber trotzdem bleibt alles anders, wie es immer so schön heißt.
Ja,
Wir
so
können
ist es.
den neuen Gast oder nächsten Gast noch gar nicht genau sagen. Wir sind etwas planlos, was das betrifft, aber das liegt nicht an uns.
Nein, das liegt einfach daran, dass wir warten müssen, wie sich die Corona-Bestimmungen weiter ausgestalten, auch über den Februar hinaus. Die Ausstellung ist ja für Ende März geplant und wir müssen jetzt einfach noch abwarten, wie sich das weiterentwickelt und dementsprechend dann auch auf der Grundlage den Podcast weiterentwickeln zu können.
Ganz genau. Also eine neue Folge kommt auf jeden Fall. Und die aktuellen Daten, entsprechend der Bestimmungen und so weiter und so fort zur Ausstellung findet ihr auch im Netz. Da könnt ihr euch informieren. vrkunst.dkb.de.
So ist es. Aber eins ist sicher, die nächste Folge kommt bestimmt.
DKB, das kann Bank.